den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
24 Jahre lang zwischen 1909 und 1933 wirkte der gebürtige Bremer Fritz Schumacher in Hamburg als Oberbaudirektor und prägte in dieser Zeit das moderne Gesicht der Hansestadt als Stadtplaner wie auch als Architekt in großem Stile mit. Die Konstante über die wechselvollen Zeitläufe seiner Amtszeit war der Backstein als bevorzugter Baustoff. Stilistisch hingegen zeigte Schumacher durchaus Bereitschaft, mit der Zeit zu gehen. Während die Anfänge seiner Tätigkeit noch eher vom spitzgiebligen Geschmack der Kaiserzeit geprägt waren, siehe etwa die Davidwache auf St. Pauli, setzte er spätestens ab 1924 zunehmend konsequent auf Projekte im Stile des neuen Bauens und realisierte unter anderem die Grundbuchhalle, das Krematorium im Friedhof Ohlsdorf sowie über 30 Schulbauten. Auch der spektakuläre Ausbau des Winterhuder Wasserturms zum Planetarium geschah unter seiner Ägide. Obwohl letztgenannte Projekte im Sommer 1925 samt und sonders noch nicht verwirklicht waren, zeichnete sich die Bedeutung Schumachers für die Hamburger Stadtentwicklung anscheinend bereits so klar ab, dass ihn der Hamburger Anzeiger vom 17. August auf halber Strecke mit einer ausführlichen Würdigung ehrte. Es liest sie für uns Frank Riede.
Fritz Schumacher, der Hamburger Stadtbaumeister. Das Kölner Werk des hamburgischen Baudirektors Fritz Schumacher beschäftigt immer noch die deutsche Öffentlichkeit und es findet einen selten einmütigen Beifall in Fachkreisen. Es interessiert aber auch in gleichem Maße den Laien. Denn einmal wohnt der größere Teil des deutschen Volkes in städtischen Siedlungen und zweitens gehört die zwingende Logik der vorstellenden Fantasie Fritz Schumachers zu jenen Phänomenen, auf denen die politische, wirtschaftliche und künstlerische Zukunft der Nation beruht. Es ist das eine Fantasie der Realitäten, nicht eine Fantastik des Unwirklichen, willkürlich Erklügelten oder Erträumten. Dieses führt immer zur Unnatur und damit zur Fratze, zum Unschönen und Unzweckmäßigen, zum Misserfolg in Politik, Wirtschaft und Kunst. Es mag bei der Masse der Urteilslosen Augenblickserfolge erringen, aber diese Erfolge können keinen Bestand haben. Die Natur der Dinge lässt nicht Schindluder mit sich treiben, nur Wirkliches kann wirken und mitwirken in dem großen, lückenlosen Gewebe des Weltgeistes. Die außerordentlichen Fähigkeiten einer von jeglicher Fantastik freien, dagegen mit allen gegebenen Faktoren rechnenden und alle Möglichkeiten im Auge behaltenen Fantasie, wie sie in den Kölner Stadtplänen Schumachers zutage treten, zeigen sich auch in dem Hamburger Werk des Meisters, für unsere Stadt zum Glück der umfangreichere Teil seines bisherigen Lebenswerkes. Ein Vergleich mit Bismarck, dem Reichsbaumeister, und unserem Stadtbaumeister liegt nahe. Beide rechneten mit Wirklichkeiten und darum stimmte die Rechnung. Beide sahen im Geiste die Dinge bis in ihre kleinsten Einzelheiten, wie sie sind, und in beiden wohnte der gestaltende Wille, die Dinge so zu ordnen, wie es der Natur dieser Dinge entsprach. So wurde Fritz Schumacher ein Beförderer des natürlichen Wachstums wie Bismarck. Jeglicher Vergewaltigung der natürlichen Beschaffenheit unseres Landes, seines Baugrundes, unseres Stadtbildes, seines Materials, der Zwecke, denen seine Bauten dienen sollten, lag ihm fern. Fest auf der Erde stehen und mit den Händen in die Wolken greifen, ist sein Wahlspruch. Seine gestaltende Fantasie bleibt keineswegs an der einzelnen Bauaufgabe haften, sondern sie umfasst den ganzen Städtekomplex Großhamburg. Für ihn ist das einzelne Bauwerk nur ein Gewächs in einem großen Garten, ein Glied eines lebendigen Organismus, eine Figur in einem Stadtgemälde von harmonischer Schönheit des Ganzen und schöner, das heißt zweckmäßiger Ausgestaltung des Einzelnen. Fritz Schumachers konstruktives Genie legt unaufhörlich nach dem Rezept Goethes den Weg vom Ganzen zum Einzelnen und vom Einzelnen zum Ganzen zurück. Die Trinkbrunnenanlage oder die Papierkorbentleerung in einer Volksschule sind ihm so wichtige Dinge wie die Gestaltung der ganzen Stadt. Er hat in der Denkschrift des Senats über Großhamburg einen klassischen Beitrag zum Städtebauproblem Großhamburgs geliefert. Um den Hafen herum das klar und eindeutig ausgeprägte Kraftzentrum Zentrum der gesamten Menschenansiedlung an der Niederelbe, kristallisiert sich die Stadt in natürlichem Wachstum. Soll sich kristallisieren. Historische Verhältnisse, dynastische Willkür ist dieser natürlichen Entwicklung in den Weg getreten. Nach allen Seiten rund um das Kraftzentrum des Hafens müssten die Ausstrahlungen gehen. In Wirklichkeit zweigt nur als schmaler Arm das Wohngebiet vom Arbeitsgebiet des Hafens ab. Nur wenn das Wohngebiet das Arbeitsgebiet rings umfasste, so könnten sich alle Wechselwirkungen des menschlichen Lebens, die ihm sein soziales Gepräge geben, vor allem die Wechselwirkung zwischen Arbeiten und Wohnen, richtig und natürlich entfalten. Und Fritz Schumacher sieht im Geiste bereits eine andere durch politische Machtverhältnisse in ihrem natürlichen Wachstum nicht gestörte Stadt, wo die Menschen auf der Marsch arbeiten und auf der gesunden Geest wohnen. Jetzt muss Hamburg seine Arbeiter auf Marschland siedeln und es muss sie auf engem Raume großstädtisch siedeln, sodass die kühne, aber verzweifelte Absicht geboren werden konnte, das Hamburger Marschland am Hafen- und Industriegebiet etwa 5 Meter hoch mit Baggersand aufzuhöhen, um es sturmflutfrei in der Art der alten Großstädte bebauen zu können. Seiner natürlichen Beschaffenheit gemäß aber wollte Schumacher das Marschland nicht mehr großstädtisch eng, sondern im Schutz von Deichen für landwirtschaftliche Siedlungszwecke mit heranziehen. Der Gedanke des natürlichen Wachstums durchdringt alle seine Pläne. Auch den Elbgemeinden will er ihre besondere landschaftliche Eigenart und Schönheit gegen Willkür und Unverstand erhalten. Zitat: Es bedarf heutzutage eines großen geistigen Schutzapparates, um das freie Land vor den Übeln großstädtischer Gesinnung oder auch nur großstädtischer Gewohnheiten zu bewahren. Zitat Ende. Also ein Meister, der aus einer Gesinnung heraus ans Werk geht, und zwar aus einer Gesinnung heraus, die dem Genius der niederdeutschen Stadt Hamburg durchaus kongenial ist. Man hat Hamburg ein Konglomerat von Kleinstädten genannt, und man ahnt nicht, welche Fülle von Lob diese gewiss nicht unwahre Bosheit umfasst. Wo eigentliche Großstadt in Hamburg ist, ist nicht gut wohnen. Wo die Natur des holsteinischen Landes noch zur Geltung kommt, ist Luft und Licht und Heimat. Fritz Schumacher hat der Stadt Hamburg eine Fülle von heimatechten, luft- und lichterfüllten Monumentalbauten gegeben. Ein Werk von fast unübersehbarem Umfang lobt in Hamburg den Meister. Und doch ist alles, was er vollendete, nur Fragment gegen das, was er wollte. Man denke, was aus Groß-Hamburg hätte werden können, wenn der Stadtbauplan in seinem Sinne in Angriff genommen und ausgeführt worden wäre. Man stelle sich eine Stadt vor, deren gesamte Bauweise den Idealen des Meisters entspricht. Soll man die Schumacherschen Werke in Hamburg aufzählen? Sie erstrecken sich von kleinen Polizeiwachen bis zu Gebäuden größeren Formats. Ihren Sinn und Geist verbergen sie nirgends. Man vergleiche etwa die Polizeiwache am Hammerdeich mit der an der Lübecker Straße und der am Spielbodenplatz. 3 schlichte Gebäude von durchaus verschiedenem, durch Zweck und Umgebung bedingtem Aussehen. Und doch tragen alle 3 unverkennbar den Stempel Schumacherschen Geistes. Man beobachte, wie frei und charakteristisch die Eigenart des Meisters sich in den Feuerwachen, Alsterkrugchaussee, Steinwerder-Waltershof, Hauptfeuerwache am Berliner Tor, auslebt. Man vertiefe sich in die vielen Schulgebäude, die er mit besonderer Liebe behandelt zu haben scheint. Die Volksschulen in der Lutherrothstraße, am Rübenkamp, am Teutonenweg, am Thilo sind sein Werk. Es sind keine Paläste der Demokratie, aber es sind Zweckbauten hervorgegangen aus den Bedürfnissen und dem Wesen der einzelnen Schulgattungen und konstruiert nach den Eigenarten der Lehrpläne. Unsere Erziehungsfortschritte, innere Entwicklungen also, finden in den Schulen Schumachers ihren baulichen Ausdruck. Schon die Größenverhältnisse ergeben sich aus der 8-jährigen Schulzeit mit 7 Parallelklassen und einer Selekta. Eine 15-klassige Knabenschule pflegt mit einer gleichaltrigen Mädchenanstalt baulich verbunden zu sein, also 30-klassige Volksschulen mit einer Turnhalle. Die 15 Klassen müssen eine Grundfläche von je 6 zu 9 Meter und eine lichte Höhe von 3,85 Meter haben. Unsere Schulgesundheitspflege ist mit in die Häuser hineingebaut. Unsere moderne Pädagogik findet in ihnen ihre architektonische Verkörperung. Die Gefahr eines uniformen Kasernensystems hat Schumacher mit erfinderischer Leichtigkeit vermieden. Der Typus ist da, aber neben ihm auch der individuelle, der Umgebung und dem Wesen des Baumeisters entsprechende Charakter. An komplizierteren Aufgaben entfaltete sich der Sinn Schumachers für Proportionen, für Formen und dekorativen Schmuck, natürlich höher und freier. Zeuge dessen sind seine Kunstgewerbeschule, ein wahres Juwel zierlicher, bestimmungsgemäßer Zweckbaukunst, seine technischen Staatslehranstalten, die Hansa-Schule in Bergedorf, das Lehrerinnenseminar, das Dienstgebäude für die Oberschulbehörde, das Johanneum, die Realschule Uferstraße, die Lichtwag-Schule. Wieder andere Aufgaben löste er in seinem Gewerbehaus, in seinem Institut für Tropenkrankheiten, in seinem Museum für hamburgische Geschichte, in seinen Stadtparkgebäuden, in seiner Postzoll-Abfertigungsstelle am Dammtorwall, im Mönckeberg-Denkmal. Schumacher hatte das Glück, im Staate Hamburg einen Bauherrn zu haben, der vor dem Kriege nicht zu knausern brauchte. Er kam zu einer Zeit, als die Baulust auch bei zahlreichen Privaten erwacht war, und er fand ganz hervorragende Mitstrebende unter den übrigen Hamburger Architekten. So entbrannte ein Wettstreit, dessen Ergebnisse die Periode Schumachers und seiner Genossen zu der baulich interessantesten und hervorragendsten der letzten Jahrhunderte machen. Hoffen wir, dass sich die wirtschaftlichen Umstände Hamburgs recht bald wieder zum Besseren wenden, so dass die städtebauliche Ausgestaltung Hamburgs im Sinne Schumachers und seiner Mitstrebenden ohne unüberwindliche materielle Hindernisse weiter fortgeführt werden kann. Auf ein preußisches Verständnis für den Stadtausbau Großhamburgs ist heute leider nicht mehr zu hoffen.
Das war's vom Hamburger Backsteinkönig. Ihm eifern wir nach. Wer will fleißige Podcaster sehen, der muss zu auf den Tag genau gehen. Volk auf Volk, Volk auf Volk, das Mosaik wird ein Erfolg. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.